ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Wo arbeitet ein Mikrobiologe? Gesundheitswesen, wissenschaftliches Forschungsinstitut, das wären wohl so die gängigen Antworten, aber vermutlich nicht der Ort, an dem Harald Schneider schon seit vielen Jahren im Einsatz ist, das Landeskriminalamt Wiesbaden. Er leitet dort nämlich die Fachgruppe Biologie, DNA-Analytik und er hilft mit seiner Suche nach mikroskopisch kleinen Spuren bei der Verbrechensaufklärung. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein kann.
Wie landet man, Herr Schneider, als Biologe bei der Polizei?
Ach, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich versuche es mal abzukürzen. Ich habe ja Biologie studiert mit Schwerpunkt Molekularbiologie, habe dann meine Diplomarbeit gemacht am Institut in Marburg, habe dann meine Doktorarbeit gemacht in Marburg. Und normalerweise ist es im wissenschaftlichen Bereich so, dass man im Anschluss zumindest nochmal das Institut wechselt. Und ich wollte gerne ins Ausland gehen, wäre gerne 1 bis 2 Jahre an die Rockefeller University in New York gegangen. Und da hatte ich auch schon Platz und war eigentlich schon klar, dass ich da irgendwann hingehe. Und parallel dazu habe ich bei einem Kurs, den ich selbst gegeben habe, über Polymerase-Kettenreaktion, das ist eine spezielle chemische Reaktion, die im Bereich des genetischen Fingerabdrucks noch eine große Rolle spielt, eine Kollegin vom Landeskriminalamt getroffen. Und die sagte, so jemanden wie mich könnten sie gut gebrauchen. Sie würden parallel dazu jetzt eine DNA-Abteilung aufbauen.
Das war also ein reiner Zufall.
Das war ein Zufall, ja.
Und was die DNA-Analyse inzwischen alles kann und wo ihre Grenzen sind, wie der Alltag eines Kriminalbiologen aussieht und ob es das perfekte Verbrechen gibt, darüber reden wir heute hier im HR1 Talk. Und ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
HR1. Genau meins.
Als er in den 90er Jahren damit begann, eine Abteilung für DNA-Analyse beim LKA in Wiesbaden aufzubauen, da steckte die Untersuchungsmethode im Vergleich zu heute noch in den Kinderschuhen. Harald Schneider, Leiter der DNA-Analytik beim LKA. Für alle, die sich das nur ganz vage vorstellen können, was kann die DNA-Analyse, was die herkömmliche Spurensicherung nicht kann?
Sie ist die einzige, neben dem klassischen Fingerabdruck, die einzige wirkliche Methode, wo man Personen zweifelsfrei identifizieren kann. Also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch identifizieren kann, sodass heute vor Gericht gar nicht mehr die Frage steht, ob diese Spur von dieser Person stammt, wenn wir ein DNA-Profil haben, was mit der Person übereinstimmt, sondern eher, wie diese Spur an den Tatort gekommen ist.
Und wie genau sichert man eine DNA-Spur?
Gut, im einfachsten Fall haben Sie vielleicht einen Zigarettenstummel, der am Tatort zurückgeblieben ist, der möglicherweise vom Täter, vom unbekannten Täter ist. Dann sammeln Sie die einfach ganz normal auf und sichern die in einer Tüte und dann wird die beschriftet, wird asserviert, wird dokumentiert, fotografiert. Das ist die einfachste Variante. Schwieriger wird es, wenn wir zum Beispiel bei Kapitaldelikten, das wären bei uns in Hessen Tötungsdelikte und Sexualverbrechen, eine Leiche haben und wir wissen nicht, was passiert ist. Dann werden in der Regel, ich versuche es mal abzukürzen, die Oberfläche der Leiche komplett mit Spurensicherungsfolien, das müssen Sie sich vorstellen, wie überdimensionale Tesafilmstreifen, abgeklebt. Die Folien werden 1:1 durchnummeriert, sodass wir hinterher anhand der Foliennummern exakt die Position auf der Leiche feststellen können. Wenn wir dann über die Obduktionsbefunde irgendeine Idee haben, wie der Täter vorgegangen ist, dann können wir ungefähr vorher schon sagen, wo wir denn überhaupt tatrelevante Spuren erwarten. Das ist das, was wir im Prinzip machen. Wir suchen ganz gezielt in den Bereichen, die vielleicht für die Tat irgendeine Rolle gespielt haben.
Aber das heißt, Sie müssen tatsächlich dann jeden Quadratzentimeter abkleben?
Jeden Quadratmillimeter.
Millimeter. Ja.
Das heißt, die Leiche wird komplett abgeklebt. Das ist jetzt nur ein Fallbeispiel. Mhm. Wir könnten das auch an Tatort, wenn Sie zum Beispiel ein Fahrzeug haben, dass der Fahrersitz, ja, der bei einem Raubüberfall verwendet worden ist, ein Fahrzeug verwendet worden, der Fahrersitz und der Beifahrersitz und der Rücksitz und der Kofferraum werden auch mit diesen Folien abgeklebt. Und die Spuren werden gesichert. Und daran sind ja nicht nur DNA-Spuren, sondern können auch Faserspuren sein. Da können ganz viele auch andere Spuren dran sein. Stellen Sie sich vor, zum Beispiel, dass da irgendwelche Zementteile sind, sodass man vielleicht feststellen kann, oder auch pflanzliche Teile, dass man feststellen kann, wo denn dieses Fahrzeug vielleicht vorher schon mal gewesen ist. Mhm. Also alle diese Möglichkeiten bestehen im Kriminaltechnischen Institut in Wiesbaden.
Und wenn diese Spur dann gesichert ist, dann gibt es in der Regel erstmal den Abgleich mit der Datenbank. Da sind rund 1,2 Millionen Profile in dieser zentralen DNA-Datenbank gespeichert. Und was, wenn es da keinen Treffer gibt?
Ja, das ist für uns immer schwierig. Also in der Datenbank, Sie haben es schon erwähnt, sind ungefähr 1,3 bis 1,4 Millionen Datensätze. Davon die überwiegende Anzahl sind Personendatensätze, also Personen, wo wir den Namen kennen. Und ein kleiner Teil sind auch Spuren von Tatorten, von denen wir erwarten, dass diese Spuren tatrelevant sind und sind deshalb diese DNA-Profile von diesen Spuren in der Datenbank gespeichert. Die Datenbank gleicht halt ab mit den Personen, die in der Datenbank drin sind. Und wenn ich jetzt keinen Treffer in der Datenbank habe, dann wird die Sache ein bisschen komplizierter. Zunächst ist es natürlich so, dass erstmal die Personen aus dem Umfeld der Opfer oder aus dem Umfeld des Verbrechensort, das kann ja eine Wohnung zum Beispiel sein, wo eingebrochen worden ist, dann wollen wir natürlich die relevanten Spuren von den nicht relevanten Spuren unterscheiden. Also brauche ich ein DNA-Profil von den Hausbesitzern, von den Tatortberechtigten, von den Personen, die sich üblicherweise in dieser Wohnung aufhalten. Die würden wir dann erst gegen die Spur abgleichen. Und wenn wir dann keinen Treffer haben zwischen diesen Personen, dann kann man schon mit einer gewissen Grad der Wahrscheinlichkeit sagen, je nachdem, wo man so eine Spur gefunden hat, ob eine Spur tatrelevant ist oder nicht. Mhm. Wenn wir dann glauben, dass diese Spur tatrelevant ist, dann muss man natürlich ermittlungsmäßig versuchen, diese Person irgendwie zu identifizieren. Das läuft klassischerweise so, dass zum Beispiel überprüft wird, wer sich zum tatkräftigen Zeitpunkt in der Nähe aufgehalten hat. Hat vielleicht jemand irgendjemanden gesehen, den er kannte und kann ihn beschreiben. Dann suchen wir gezielt oder die Ermittler suchen gezielt nach diesen Personen. Wenn sie diese Personen dann irgendwo gefunden haben oder haben eine Person, die möglicherweise tatverdächtig ist, dann wird von dieser Person eine Speichelprobe genommen. Die Speichelprobe kommt zu mir ins Labor und ich erstelle dann ein DNA-Profil und vergleiche die dann mit meinem Profil vom Tatort.
Der Kriminalbiologe Harald Schneider heute hier im hr1 Talk. Dem Verbrechen auf der Spur. Was in Film und Fernsehen immer so spannend aussieht, das sieht im echten Arbeitsalltag meist so ein bisschen anders aus. Harald Schneider ist einer der erfahrensten DNA-Experten Deutschlands und er leitet die entsprechende Abteilung beim LKA in Wiesbaden. Herr Schneider, was sind eigentlich die häufigsten Fälle, die Sie auf den Tisch bekommen? Sind das tatsächlich immer die großen Mordgeschichten?
Bei mir ja, weil ich überwiegend nur Sexualverbrechen und Tötungsdelikte bearbeite. Tatsächlich die Fälle, die wir bei uns im LKA in Wiesbaden bearbeiten, sind massenhaft natürlich Einbruchsdelikte, sind Raubdelikte, sind Erpressungssachen, sind sexuelle Nötigungen. Also das sind schon die überwiegende Anzahl der Vorgänge, die wir bearbeiten.
DNA-Analyse, wir haben das ja gerade eben schon so ein bisschen gehört, das klingt nach ganz viel Laborarbeit. Ist es denn auch viel Schreibtischarbeit?
Bei mir mittlerweile schon. Ich leite natürlich eine Fachgruppe mit knapp 70 Mitarbeitern und da ist natürlich unheimlich viel administrativ zu erledigen. Tatsächlich schreibe ich auch noch relativ viele Gutachten. Auch diese Gutachten, die vor Gericht dann vertreten werden müssen von mir, muss man schriftlich abfassen. Ja, ich kann da nicht einfach nur sagen, wir haben ein Ergebnis und ich drehe dann vor Gericht auf, sondern das Gericht, die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung möchte gerne meine Befunde auch schriftlich haben. Also muss ich Untersuchungsberichte oder Gutachten schreiben, die dann dem Verfahrensbeteiligten auch vorliegen.
Und da müssen Sie manchmal auch in der Verhandlung vor Gericht auftreten. Wie ist das für Sie? Wie sind solche Auftritte?
Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe es.
Ja. Weil
das, was man gemacht hat und das, was man präsentiert hat und schriftlichen Gutachten schon formuliert hat, das möchte man natürlich auch gern nochmal erklären vor Gericht. Und ich finde auch, dass das wichtig ist, dass auch alle Verfahrensbeteiligten wissen, was wir machen, dass das keine Hexerei ist, dass das kein Voodoo ist, sondern dass das eine anerkannte wissenschaftliche Technologie ist, die mit einem hohen Beweiswert Spuren zweifelsfrei einer Tat zuordnet. Aber was wir dann auch machen müssen, wir müssen oft erklären, dass eine Spurenidentifizierung nicht den Täter identifiziert, sondern wir identifizieren nur die Person, die diese Spur an den Tatort gebracht hat. Ob dies zwingend notwendigerweise der Täter sein muss, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Der Leiter des Kriminalwissenschaftlichen Instituts und der DNA-Analytik beim Landeskriminalamt in Wiesbaden, Harald Schneider, heute zu Gast bei uns im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Mit Marion Kucheni und dem Kriminalbiologen Harald Schneider. Herr Schneider, braucht man als DNA-Analytiker einen ganz besonderen Hang zum Ordentlichsein?
Also ich denke schon, man muss sehr exakt sein. Also es gäbe nichts Schlimmeres, als wenn man in seinen Untersuchungsberichten hinterher ein kunterbuntes Durcheinander hat und es selbst hinterher nicht mehr nachvollziehen können, was wir tatsächlich gemacht haben. Also wir müssen sehr exakt sein. Es muss exakt dokumentiert werden, wo wir eine Spur gesichert haben. Stellen Sie sich vor, wir haben einen Teppichboden, 4x4 Meter. Dann muss dieser Teppichboden möglicherweise nach mikroskopisch kleinen Blutspuren, Hautspuren, Haarspuren untersucht werden. Und wenn ich dann hinterher nicht mehr weiß, wo eine Spur gesichert worden ist, das wäre eine Katastrophe. Also wir müssen schon sehr exakt sein. Auch in unseren Formulierungen im Gutachten müssen wir sehr exakt sein, weil der Richter möchte genau wissen, wo war denn die Spur? Wie sah die aus? Warum haben Sie genau diese Spur ausgewählt und keine andere? Also diese Informationen sind unglaublich wichtig und deshalb müssen wir sehr exakt sein, natürlich.
Wie ordentlich sind Sie denn daheim?
Also meine Frau würde wahrscheinlich sagen, unordentlich. Meine Freunde und Bekannte sagen aber schon, dass ich schon sehr, sehr ordentlich bin.
Ja. Das ist ja auch immer, eine Frage der Perspektive. Ordnung, Sinn und Sorgfalt sind jedenfalls wichtige Einstellungsvoraussetzungen für die Kriminalwissenschaft. Und wie man mit ihr auch die schwierigsten Fälle löst, darüber reden wir gleich im hr1 Talk mit Harald Schneider. Jetzt gibt's erstmal Wunschmusik für Sie, ein Kultklassiker, die Eagles. Und die Geschichte eines besonderen Ortes, an dem man zwar einchecken, aber nicht mehr auschecken kann. Hotel California. Welcome to the Hotel California. In seinen mehr als 30 Jahren als Kriminalbiologe hat er rund 500 Mordfälle bearbeitet und rund 4000 Sexualstraftaten. Und immer hat er nach den winzig kleinen Spuren gesucht, die helfen können, diese Verbrechen aufzuklären. Harald Schneider, Leiter der DNA-Analytik beim Hessischen Landeskriminalamt in Wiesbaden. Haben Sie mal ein Beispiel für einen Fall, an dem Sie sich wirklich richtig die Zähne ausgebissen haben?
Ja, das muss man schon sagen. Es gibt viele dieser Fälle, die ich Ihnen jetzt aufzählen können, die in den letzten 33 Jahren passiert sind. Aber ich denke mal, ein Fall, der den Zuhörern noch in Erinnerung geblieben ist, der Mordfall an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Und da hatten wir keinerlei Idee, wie der Täter vorgegangen ist. Wir hatten auch eine schlechte Spurenlage, unter anderem, dass erst sehr spät festgestellt worden ist, dass Herr Lübcke wirklich erschossen worden ist. Da war er schon in der Klinik, seine Kleidung wurde schon in der Klinik praktisch entsorgt. Ja, so müsste man es eigentlich beschreiben. Und deshalb war es für uns sehr schwierig, weil wir keine Originalspurenlage mehr haben. Und wenn man dann nicht weiß, wie der Täter vorgegangen ist, es wurde spekuliert, dass das Opfer aus 4, 5, 6 Metern erschossen worden ist, dann hat man eigentlich überhaupt keine Chance, so eine DNA-Spur zu finden. Tatsächlich haben wir es aber trotzdem probiert und haben gesagt, okay, wo wäre denn der wahrscheinlichste Bereich, wenn jemand aus nächster Nähe auf diesen Menschen geschossen hat, wo würden wir denn am ehesten mit einer Spur rechnen? Und das war im Vorderkörperbereich und da haben wir schätzungsweise 1500 bis 2000 Spuren aus der Kleidung analysiert und eine einzige Spur hat zu einem männlichen Profil geführt, was nicht zu seinem Bekanntenkreis zählt. Wir haben natürlich seine Kinder gefunden, wir haben das Enkelkind gefunden, wir haben seine Frau gefunden, aber wir haben auch eine Spur gefunden, die wir keiner Person zuordnen konnten, die in seinem persönlichen Umfeld zu Hause war. Und diese Spur hat in der Datenbank dann getroffen und das war so der Fall, wo wir wirklich noch einen Riesenaufwand betrieben haben und das machen wir auch üblicherweise in vielen Tötungsdelikten, aber das war schon sehr speziell, ja.
Und da Glück gehabt und die Nadel im Heuhaufen gefunden. Und wie ist das bei Fällen, wo Sie die eben nicht finden? Wie ist das für Sie?
Das sind die sogenannten Cold Cases. Stellen Sie sich vor, wir haben vor 30 Jahren ein Tötungsdelikt gehabt. Dann ist es schon so, dass ich seit dem Jahr 2000 eigentlich Altfälle regelmäßig bearbeite und wir einfach gucken, ob wir mit den verbesserten Untersuchungsmethoden in der Lage sind, diese Spuren, die wir vielleicht im Jahr 1989, 90, 95 gar nicht auswerten können, ob wir denen jetzt auswerten können. Und diese Fälle gucke ich mir immer wieder an. Das heißt, der Fall hört eigentlich nie für mich auf. Ich habe Fälle, die ich im Jahr 2000 untersucht habe, die ich im Jahr 2010 untersucht habe, wo wir jetzt im Jahr 2023, 2024 die entscheidende Spur gefunden haben und glauben auch, diese Fälle noch klären zu können.
Gibt es eigentlich aus kriminalwissenschaftlicher Sicht das perfekte Verbrechen?
Also ich sage es ganz oft, ich halte auch Vorträge an Schulen, ich sage, ich würde es als meine Verbrecherkarriere nicht mehr beginnen, weil die Methoden werden immer empfindlicher, ja, und werden immer sensitiver, sodass ich glaube, dass es unmöglich ist, eine Straftat zu begehen, ohne dass man irgendeine Spur am Tatort hinterlässt. Das muss nicht unbedingt eine DNA-Spur sein. Das kann ein Fingerabdruck sein. Das kann eine Zeugin sein oder ein Zeuge, der einen sieht. Das kann eine digitale Spur sein. Ja, auch das sind ja Spuren, die mittlerweile überall anfallen. Ich glaube, dass es unmöglich ist, das perfekte Verbrechen zu begehen.
Sagt der Kriminalbiologe Harald Schneider heute hier im hr1 Talk. Auch die kleinste DNA-Spur kann eine große Geschichte erzählen. Und im Fall von Harald Schneider sind das meist Geschichten von Gewalt und Mord. Geschichten von Menschen, die auf teils grausame Art und Weise zu Tode gekommen sind. Denn er ist der Mann, der als Kriminalbiologe versucht, diese Verbrechen aufzuklären und die Täter zu ermitteln. Herr Schneider, wie schafft man das, diese manchmal sehr brutalen Straftaten emotional nicht so oder nicht so sehr an sich ranzulassen?
Das ist nicht trivial. Ich muss ehrlich sagen, in den ersten Jahren, wie ich beim LKA angefangen habe und musste Kindermorde bearbeiten, das war für mich ganz grausam, weil ich damals den ersten großen Mordfall, den ich gemacht habe, war der Mordfall Elora McKimmy in Darmstadt, Babenhausen, den wir über eine DNA-Reihenuntersuchung geklärt haben. Und meine Tochter war damals im gleichen Alter wie die Elora. Mhm. Und das muss ich erst sagen, das hat mich über Tage auch belastet. Überhaupt Kindermorde generell. Tatsächlich sollte einen das emotional nicht belasten. Tatsächlich macht es das natürlich.
Aber man nimmt das ja abends, Menschen, ja.
Man nimmt das abends mit nach Hause und kann das nicht ausblenden. Aber nach 33 Jahren muss ich sagen, ich lasse die Fälle nicht mehr so dicht an mich ran. Ich habe gutes soziales Umfeld. Ich bin Wochenendheimfahrer seit 33 Jahren und wenn ich am Freitagabend nach Hause komme, dann kann ich abschalten. In dem Augenblick, wenn ich mich mit Freunden und Bekannten, mit meiner Familie treffe, dann fängt für mich das Wochenende an und dann denke ich an diese Fälle nicht mehr.
Gibt es denn eigentlich sowas wie Supervision oder psychologische Unterstützung oder bespricht man das dann im Team, wenn man merkt, da ist jetzt jemand sehr involviert?
Also das würden wir anbieten wollen, wenn wir Personen hätten, die da ein größeres Problem mit haben. Die können aber in der Regel nicht in unserem Bereich arbeiten. Also man muss da schon ein bisschen, sag mal, härter gestrickt sein. Ja, man kann nicht alles so dicht an sich ranlassen. Da würde man wahnsinnig. Mhm. Ja, wenn sie jede Nacht davon träumen, von diesen Fällen, von diesen grausigen Bildern, das geht nicht.
Das wird also vorher schon, wenn man diese Ausbildung antritt, genau, dann wird das schon geklärt.
Ja, und das ist ja so, wir haben ja ganz viele junge Frauen, die bei uns im Labor arbeiten und auch junge Männer, die im Labor arbeiten und die auch noch kleine Kinder haben und Familien haben. Wenn die das auch alle wieder mit nach Hause nehmen würden, das ginge nicht. Also wenn bei mir eine Kollegin sagen würde, sie kann das nicht, dann würden wir sie aus dem Bereich Kapitale komplett rausnehmen. Sie würde dann möglicherweise Raub- und Diebstahlsdelikte bearbeiten.
Harald Schneider, einer der bekanntesten Kriminalbiologen Deutschlands im hr1 Talk, den Sie jederzeit nochmal nachhören können in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
In den Zeiten vor der DNA-Analyse gab es Kriminalfälle, die mit den herkömmlichen Untersuchungsmethoden nicht gelöst werden konnten. Seit den 90er Jahren, wir haben es eben schon angesprochen, ist das anders. Damals hat Harald Schneider angefangen, die Abteilung Biologie-DNA-Analytik beim LKA in Wiesbaden aufzubauen. Und im Laufe der Zeit hat sich die Forschung im Bereich DNA-Analyse immer weiter entwickelt, sodass man mit den Möglichkeiten von heute eben auch Fälle aus der Vergangenheit bearbeiten kann, die sogenannten Cold Cases. Wie lange, Herr Schneider, halten sich denn DNA-Spuren?
Also unsere Erfahrung der letzten 25 Jahre sagen eigentlich, dass DNA-Spuren grundsätzlich unbegrenzt haltbar sind, wenn sie kühl und trocken gelagert sind. Das heißt, wenn ich eine DNA-Spur hätte, würde die in einen Umschlag stecken, würde den bei Ihnen ins Büro, in das unterste Schubfach legen, dann könnten wir den nach 40 Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren, könnten wir diesen Umschlag rausnehmen und könnten die Spur genauso analysieren, wie wir das heute können.
Und wie weit kann man zurückgehen, um ein Verbrechen aus der Vergangenheit jetzt noch von heute aus aufzuklären?
Also den ältesten Fall als Cold Case, den ich gemacht habe, der ist 40 Jahre her. War 1972, ein Mord an einem jungen Mann in Rüsselsheim, den wir 40 Jahre später klären konnten. Das ist der älteste. Grundsätzlich ist die Zeitdauer nicht das Entscheidende, sondern was viel entscheidender ist, wie ist die Aktenlage noch. Ne? Und es heißt ja, Mord verjährt nie. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir schon in den Totschlagsbereich kommen, macht es für uns wenig Sinn, so eine Straftat noch anzugehen, weil sie natürlich auch immer dran denken müssen, wenn die Fälle zu alt sind, finden sie so gut wie keine Zeugen mehr. Es gibt niemanden mehr, der sich überhaupt an den Fall noch erinnern kann. Wie wollen sie da eine vernünftige Anklage zusammenbekommen? Deshalb, wir müssen einfach priorisieren, weil es einfach unzählige von diesen Altfällen gibt, die man noch aufnehmen könnte, die man sich anschauen muss. Und das ist halt auch eine irre aufwendige Arbeit. Sie müssen die ganzen Akten komplett nochmal lesen und müssen das alles akribisch auflisten. Was ist denn gemacht worden? Was könnte man noch machen? Wo sind die Asservate oder Spurenträger gewesen? Was ist mit denen zwischenzeitlich passiert? Ansonsten ist dieser Fall nicht zu klären.
Harald Schneider, einer der führenden Kriminalbiologen Deutschlands, heute hier bei uns im hr1 Talk. Der hr1-Fragebogen für den Leiter des Kriminalwissenschaftlichen Instituts und der DNA-Analytik beim Landeskriminalamt Wiesbaden. Dr. Harald Schneider, heute hier im hr1 Talk. Und unser Fragebogen, lieber Herr Schneider, geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Sie vervollständigen diesen Satz. Sie werden das großartig machen. Geht los. Mein schönstes Privileg als Kriminalbiologe ist,
Straftaten aufzuklären, die sonst keiner aufklären kann.
Mich bringt's auf die Palme, wenn
wir Spuren am Tatort nicht sichern und deshalb die Tat vielleicht möglicherweise nicht klären können.
Peinlich war mir zuletzt.
Mir ist eigentlich mittlerweile nichts mehr peinlich, nach 33 Jahren in dem Beruf.
Ja, hat man alles gesehen und gehört. Bereut habe ich,
dass ich nicht Medizin studiert habe.
Ist das so? Dann wären Sie heute?
Rechtsmediziner.
Ja. Tesafilm, finde ich.
Super, weil wir den im Prinzip zur Spurensicherung einsetzen. Deshalb ist Tesafilm für uns, also eine ähnliche Art von Tesafilm für uns, essentiell für die Tataufklärung.
Labor oder Gericht?
Lieber Gericht.
Ah, lieber der Auftritt als Gutachter.
Ja.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
ja, dass viele Leute wohl nicht wissen, was Demokratie tatsächlich heißt und das gar nicht zu schätzen wissen.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit meiner Frau, wo nicht das Handy klingelt, wo wir, sagen wir mal, ungestört sind und wo, sagen wir, die Arbeit keine Rolle spielt.
Das ist so interessant. Immer wenn diese Frage hier aufkommt, dann überlegen die Leute ganz lange, mit welchen lebenden oder auch vielleicht schon verstorbenen großen Persönlichkeiten sie reden und sie sagen mit ihrer Frau. Das finde ich so großartig, dass das jetzt zum ersten Mal so gefallen ist. Hessen bedeutet mir
sehr viel. Hessen hat mir alles gegeben, meine Berufschancen ermöglicht und mir einen Job gegeben, den ich nicht einen Tag in meinem Leben bereut habe und auf den ich wirklich stolz bin, dass ich das so lange durchhalten konnte und freue mich auch auf die nächsten Jahre.
Zufrieden bin ich erst, wenn
ich alle hessischen Altfälle geklärt habe.
Dann drücken wir Daumen, dass das so läuft. Ich habe Angst vor
ja, eigentlich mal im Ruhestand, muss ich ehrlich sagen.
Ist das so? Sie sind jemand.
Ich befürchte, dass ich dann mit meiner vielen Freizeit, die ich dann haben könnte, nicht so ganz intelligent umgehe.
Ah, ich bin mir sicher, dass Ihre Expertise immer noch gebraucht wird. Da müssen Sie sich, glaube ich, keine Sorgen machen. In meinem Bücherregal unten rechts steht.
Ach, stehen ganz viele Krimis, die ich immer mal schon mal lesen wollte, aber da ich den Krimi jeden Tag an der Arbeit habe, bleiben sie immer wieder liegen.
Warum überrascht mich das jetzt gar nicht? Der HR1-Fragebogen ausgefüllt vom Kriminalbiologen Harald Schneider, heute zu Gast im HR1-Talk. Sie heißen Law and Order, CSI, den Tätern auf der Spur, Cold Cases, kein Opfer ist je vergessen oder Bones, die Knochenjägerin. Und immer spielen dort auch diejenigen eine wichtige Rolle, die mit ihren wissenschaftlichen Analysen und Untersuchungsmethoden den Fall am Ende lösen helfen. Harald Schneider ist auch so jemand, allerdings ist er das im echten Leben als Chef der DNA-Analytik beim LKA Wiesbaden. Gucken Sie solche Krimiserien?
Also ich gucke gerne Krimiserien, wenn sie gut gemacht sind. Überwiegend skandinavische Krimis, die finde ich sehr gut.
Die sind aber so düster.
Ja, das ist aber gerade das Gute, finde ich. Und tatsächlich passieren da relativ wenig Serienmorde, aber meistens geht es immer um Serienmörder. Was ich nicht mehr so gut gucken kann, sind Tatorte.
Warum?
Weil der Schwerpunkt immer auf den Kommissar gelegt wird. Der Kommissar oder die Kommissarin, die müssen immer irgendwie einen Defekt haben. Ansonsten ist der Krimi irgendwie nicht möglich. Die Drehbuchautoren müssen immer was für den Kommissar reinschreiben, dass der irgendwie abnormal ist.
Und wie finden Sie denn die Kolleginnen und Kollegen in den Serien dargestellt, die Sie gucken?
Also die Kriminaltechnik wird immer so dargestellt, als ob die so ein bisschen verblödet sind.
Oder nerdig.
Ja, nerdig. Also es wird immer gesagt, mach denen doch mal Druck im Labor. Ja. Dass der Kommissar ruft dann immer an und der tut so, als ob wir dann auf den Knopf drücken würden und dann wäre das da. Sondern ich habe ja vorhin versucht zu erklären, das Schwierigste ist wirklich so eine Spur zu finden. Ja? Aus der Unmasse an DNA-Spuren, die man in jedem Tatort findet, die entscheidende Spur zu finden. Und das dauert manchmal Wochen, Monate.
Es ist also eigentlich eher ein bisschen kontraproduktiv oder hilft das auch, Ihrem Berufsstand so ein bisschen bekannter zu machen?
Ja, es hilft, den Berufsstand bekannter zu machen. Wir sehen das ja, wenn wir öffentliche Vorträge halten, dass dann doch das Interesse sehr, sehr groß ist.
Würden Sie denn als wissenschaftlicher Berater für TV-Krimiserien zur Verfügung stehen, damit die Geschichten mal so ein bisschen näher an der Wirklichkeit sind?
Tatsächlich musste ich für einige Krimibuchautoren schon mal Sachen mal lesen, ob das denn überhaupt realistisch ist. Ja, das ist schon so. Ja.
Gut, das wäre ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit für den Ruhestand zu sagen. Na, damit das wissenschaftlich auch alles seinen geordneten Gang geht. Er ist kein Kriminalbiologe aus der TV-Serie, sondern er ist einer aus dem echten Leben. Dr. Harald Schneider heute hier bei uns in
HR1. HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und einem der bekanntesten DNA-Experten der Kriminalwissenschaft in Deutschland, dem Leiter der DNA-Analytik des LKA Wiesbaden, Harald Schneider, der schon seit mehr als 30 Jahren dem Verbrechen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Spur ist. Herr Schneider, in dieser Zeit haben Sie so viel erlebt und so viele besondere Fälle bearbeitet. Wäre es da eigentlich nicht mal Zeit für ein Buch?
Tatsächlich wäre das eine Möglichkeit, nach dem Ruhestand mal so ein Buch zu schreiben über die wichtigsten Fälle. Ich hätte dann wahrscheinlich aber große Probleme, die wichtigsten Fälle rauszusuchen, weil es sind einfach so unfassbar viele. Ja, Fälle, die irgendwas Besonderes haben, wo ich dann immer denken würde, Mensch, dass man tut den Fällen Unrecht, wenn man sie nicht erwähnt, aber ich kann sie unmöglich alle erwähnen. Also das ist noch vielleicht eine Aufgabe, mal die schönsten Fälle oder die für mich schönsten Fälle, weil sie halt vom Aufklärungserfolg so spektakulär waren, rauszusuchen und die vielleicht mal in einem Buch zusammenzufassen. Wäre eine Option. Ich denke nicht, dass ich das unbedingt machen müsste, aber es wäre eine Option.
Gibt es denn überhaupt jetzt mal abseits von diesen ganzen wissenschaftlichen Unterlagen irgendwelche persönlichen Aufzeichnungen? Haben Sie mal so Gedanken irgendwie zu den Fällen schriftlich festgehalten oder ist das alles nur...
Natürlich habe ich die festgehalten und zwar, ich halte ja auch viele Vorträge an Fortbildung für Richter und Staatsanwälte, wo diese Fallbeispiele natürlich vorgestellt werden. Und das sind die Fallbeispiele sehr genau dokumentiert.
Und jetzt gibt's nochmal Wunschmusik aus dem Kinofilm Ein Offizier und Gentleman, Joe Cocker und Jennifer Warnes, Up Where We Belong. Wenn ein Verbrechen untersucht wird, dann finden die Ermittler in der Regel Spuren. Wenn es DNA-Spuren sind, dann werden sie in die zentrale DNA-Analyse-Datei des BKA eingespeist. Und mit einem Mausklick und mit etwas Glück kann man dann vielleicht die Tat aufklären. Aber was, wenn es keine Übereinstimmung gibt, weil der Täter oder die Täterin eben nicht in dieser Datei erfasst ist. Dann wird es schwierig, haben wir schon gehört. Harald Schneider, oberster Kriminalbiologe beim LKA Wiesbaden. 1,3 bis 1,4 haben Sie eben gesagt, Millionen Profile sind in dieser zentralen Datei gespeichert. Für eine höhere Trefferquote wären mehr Profile natürlich besser. Aber dem steht der Datenschutz entgegen. Ist das ein Problem für Sie?
Das ist für uns kein Problem. Ich werde ganz oft gefragt, ob es nicht Sinn machen würde, von allen Menschen, die in Deutschland geboren werden, ein DNA-Profil zu nehmen. Und da sage ich, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum? Das kann man relativ leicht erklären. Man hätte dann vor Gericht das Problem der Beweislastumkehr. Das heißt, wir würden jede DNA-Spur an irgendeinem Tatort, und da können wir Hunderte finden, Tausende finden, würden wir Personen zweifelsfrei zuordnen. Und dann müssten diese Personen beweisen, dass sie nichts mit der Tat zu tun haben. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Tatsächlich ist es so, ich würde mir schon wünschen, dass mehr Personen in die Datenbank kommen, weil die rechtlichen Voraussetzungen bei ganz vielen Personen existieren, weil sie entsprechende Straftaten begangen haben. Aber diese Personen können aus verschiedenen Gründen manchmal nicht eingestellt werden in die Datenbank und weil sie sich juristisch dagegen wehren. Und dann ist es für den Gesetzgeber oder für uns als Polizei und Justiz sehr, sehr schwer, an diese Proben dann heranzukommen.
Neben mehr Profilen könnte man mit den vorhandenen Möglichkeiten aber auch zielgenauere DNA-Analysen durchführen. Also die Hinweise vielleicht geben auf die Augenfarbe, die Haarfarbe, das Alter, die geografische Herkunft vielleicht auch. In anderen Ländern ist das möglich, hier in Deutschland nicht. Können Sie das nachvollziehen?
Ist nicht ganz richtig. Seit 2019 ist die erweiterte DNA-Analyse in Deutschland erlaubt.
Bis hin zur geografischen Herkunft?
Nein, die gerade nicht. Ah. Und das ist so entscheidend. Also wir dürften Aussagen über die Augenfarbe, Haarfarbe, Hautfarbe, über das Alter einer Person dürften wir bestimmen. Das ist technisch auch in gewissen Grenzen möglich, aber nur mit gewissen Wahrscheinlichkeitsaussagen. Und um diese Wahrscheinlichkeitsaussagen sehr exakt zu machen, ist die biogeografische Herkunft unabdingbar. Der Gesetzgeber hat aber auf dem Altar des Datenschutzes genau dieses Merkmal herausgenommen. Und das ist für uns eine einzige Katastrophe. Das heißt, das, was die anderen europäischen Länder überwiegend dürfen, dürfen wir gerade nicht. Und deshalb ist die Technik, steckt die bei uns in Kinderschuhen und wird auch nicht wirklich weiterentwickelt.
Also das würde Ihnen am meisten weiterhelfen?
Das würde uns am meisten helfen, ja.
Der Kriminalbiologe Harald Schneider über das Spannungsfeld zwischen kriminalwissenschaftlicher Aufklärungsarbeit und Datenschutz. Der hr1-Talk am Sonntag, heute mit dem DNA-Forensiker und Pionier der Hautschuppenanalyse, Dr. Harald Schneider vom LKA Wiesbaden. Ganz kurz, was ist das Besondere an dieser Methodik, Hautschuppenanalyse?
Man kann es einfach so beschreiben, dass jeder zu jedem Zeitpunkt Unmassen von diesen Hautschuppen verliert. Jetzt hat die Masse der Hautschuppen viel zu wenig DNA, das würden wir überhaupt nicht analysieren können, weil Sinn dieser Abschuppung vom Körper ist ja, totes Material abzustoßen. Aber wir haben gesehen in sehr frühen Untersuchungen schon, dass viele dieser Hautschuppen aber noch Reste an DNA enthalten, die wir halt auch einer genetischen Analyse zugänglich machen können. Und das war so der Aha-Effekt. Und zwar, warum? Wir sind dann über die Cold Cases eigentlich drauf gekommen. Wir haben in den frühen Jahren, wo die DNA-Analyse noch nicht etabliert war, gab es die sogenannte Faseruntersuchung, textilkundliche Untersuchung. Und für diese textilkundlichen Untersuchungen sind diese Faserfolien und diese Spurensicherungsfolien genommen worden. Man hat damals halt auch dann Haare natürlich präpariert, man hat aber auch Fasern präpariert und das war damals eigentlich diese Schlüsseltechnologie. Neben dem klassischen Fingerabdruck waren die Faseruntersuchungen eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man Personen an einen Tatort bzw. einen Tatort an eine Person bringen konnte. Und diese Folien existierten noch in den Kellern der Staatsanwaltschaften. Und wir haben dann ganz früh schon gesehen, dass sie sich theoretisch unbegrenzt halten und dass man eigentlich nur genügend Hautschuppen präparieren muss, um dann auch eine Chance zu haben, eine tatrelevante Spur zu finden. Ich will das so beschreiben. Also wenn wir wissen, wo und wie ein Täter vorgegangen ist und die Folien noch existieren, dann müssen wir eigentlich auf so einer Folie, wenn die nackte Haut abgeklebt wird, können schon mal bis zu 500, 600 Partikel sein. Und diese Partikel müssten wir theoretisch alle präparieren. Also deshalb ist es so wichtig, weil wir das sonst ein Massengeschäft ist. Wir müssen eine Idee haben, wie der Täter vorgegangen ist und wo wir am ehesten mit einer tatrelevanten Spur rechnen. Und dann haben wir auch eine sehr, sehr gute Chance, so eine tatrelevante Spur zu finden.
Welche Rolle spielt eigentlich heute schon KI im Bereich der kriminalwissenschaftlichen DNA-Analyse?
Tatsächlich bei der Auswertung der DNA-Spuren, da rede ich, das ist jetzt sehr wissenschaftlich komplexe Mischspuren, wo wir DNA-Spuren von verschiedenen Personen in einer Spur vereint haben. Um diese Spuren letztendlich Personen zuzuordnen, wird KI in der Zukunft eine riesengroße Rolle spielen, weil es eine Mustererkennung ist. Ja, ist ein relativ einfaches Prinzip und diese Mustererkennung kann eine Software viel, viel besser als der Mensch. Ja, ich kann montags morgens wahrscheinlich besser arbeiten wie freitags nachmittags und der Software ist das egal, ob es Montag oder Freitag ist.
Ja, und die geht da einfach durch.
Die geht durch, das heißt, die hat keine Leistungsspitzen und auch keine Leistungsabfälle. Ja, und deshalb ist das, glaube ich, für die Zukunft natürlich ein ganz wichtiges Tool.
Wenn wir die DNA-Analyse im Rahmen der Verbrechensaufklärung mal weiterdenken, wo stehen wir in 10 bis 20 Jahren?
Also in 10 bis 20 Jahren sind wir ganz sicher so weit, dass wir einen Tatort komplett nach DNA-Spuren screenen können, rein technisch. Wir würden dann eine Vielzahl an DNA-Spuren isolieren können. Also heute machen wir an einem Tatort, wenn das mal 2000 sind, ist das wirklich viel. Ich kann mir vorstellen, dass man da bis zu 10.000, 20.000 Spuren an einem Tatort sichern kann. Kann die theoretisch alle weitestgehend automatisiert auswerten und dann natürlich relativ schnell zu den Personen kommen, die nichts am Tatort zu suchen haben.
Lieber Herr Schneider, am Ende unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann alles sein. Zitat, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, ganz wie Sie mögen.
Oh, eine Lebensweisheit. Da fällt mir ein Physiker, der auch einen Nobelpreis gekriegt hat, 1932, glaube ich, hat er einen Nobelpreis gekriegt, Werner Heisenberg. Der hat mal definiert, wie man einen Experten beschreibt. Und er hat dann gesagt, ein Fachmann ist ein Mann oder eine Frau, würde man heute sagen, die die gröbsten Fehler zu vermeiden mag, die man in einem entsprechenden Bereich machen kann. Und weil er die vermeiden kann, deshalb ist er ein Experte.
Harald Schneider, herzlichen Dank. Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.